Ich stehe nach Berlin.
Ach, überhaupt nicht. Es war kein Ende der Welt, sondern es war eigentlich auf einer bestimmten Ebene eine Schutzzone, innerhalb dessen ein ungeheuer spannendes Biotop wachsen könnte. Und erstmal, als die Mauer weg war, hatte ich Phantomschmerzen und verstand die Welt nicht mehr.
Also wenn man es differenziert betrachtet, war es staatsrechtlich schon ein Teil der Bundesrepublik, aber völkerrechtlich stand es unter der Oberhoheit der Alliierten.
Ich kann mich halt an die Mauer insofern erinnern, als dass wir von der Grundschule aus oft an die Mauer gegangen sind. Dann haben wir irgendwie mit Steinen dagegen geschmissen und gebollert und dann guckte halt immer so ein Grenzer mit Stahlhelm rüber und schrie, lass das. Und gleichzeitig war das so ein nettes Provokationsspiel, weil der Grenzer konnte ja gleichzeitig nicht rüberkommen oder irgendwas tun. Und das hat mir als 6-, 8- oder 10-Jähriger natürlich horrenden Spaß gemacht. Für mich war die Mauer in erster Linie ein großer Abenteuerspielplatz, aber das ist natürlich genau die idyllische, romantisch verkitschte Beziehung, die dann Westberliner zu der Mauer haben.
Der Theatermacher Matthias Lilienthal ist 1959 in Westberlin im Bezirk Neukölln geboren. Die Berliner Mauer, die im August 1961 gebaut wurde, trennte nicht nur Neukölln von dem nahen Bezirk Treptow, sondern schloss Gesamt-West-Berlin ein und ließ es zu einer Insel werden. Doch bereits seit 1948 war West-Berlin hermetisch vom Rest der westlichen Welt abgeschlossen. Nachdem sich die ideologischen Fronten zwischen Ost und West verhärtet hatten, sperrte am 24. Juni 1948 die sowjetische Militäradministration in Ost-Berlin alle Zufahrtswege nach West-Berlin. Was später als die Berliner Blockade in die Geschichte einging, bereitete die Halbstadt auf einen Zustand vor, der 41 Jahre andauern sollte. Ihre Existenz hing vom Wohlwollen der Sowjetregierung ab und am Versorgungstropf der Westmächte und der Bundesrepublik. Allein war die Stadt nicht lebensfähig. Das zeigte sich zum Beispiel an der Energieversorgung. Hanno Hochmuth, Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam.
Zur Energieversorgung kann man sagen, dass West-Berlin einen ganz schwierigen Start hatte, denn die großen Kraftwerke, die Berlin vor 1945 versorgt hatten, die lagen alle im Osten. Das bekannteste ist das große Kraftwerk Klingenberg in Rummelsburg. Wie konnte West-Berlin also mit Energie versorgt werden? Was viele nicht wissen, bei der Berliner Luftbrücke 1948-49 sind nicht nur Lebensmittel eingeflogen worden, sondern zu 2/3 der ganzen Last von den ganzen 233 Millionen Tonnen, die reingeflogen worden sind, ist in erster Linie Kohle reingeflogen worden und nicht nur Kohle, sondern ein ganzes Kraftwerk, was dann auch nach dem Westberliner Bürgermeister Ernst Reuter benannt wurde. Und trotzdem war Westberlin auch immer abhängig vom Umland, sprich von der DDR, und es gab ein ausgeklügeltes Vertragswerk, so dass West-Berlin zum Beispiel seinen Müll beseitigen konnte in der DDR oder auch umgekehrt seinen ganzen Kraftstoff für die Tankstellen aus dem Osten bezog.
Und für den Fall, dass die DDR diese Benzinzufuhr kappte, hatte der Senat von Berlin tausende Fahrräder gebunkert, die im Bedarfsfall die Mobilität der Bevölkerung zumindest notdürftig aufrechterhalten würden. Denn die Angst, dass die DDR West-Berlin völlig von der Welt absperren könne, lag seit der Zeit der Luftbrücke ständig über der Inselstadt. Und somit gehörte es zu den Hauptanliegen der Stadtoberen, diverse Lager mit dem Notwendigsten anzulegen. Diese sogenannten Senatsreserven lagen überall in der Stadt verstreut, angefangen von Kohlebergen über leerstehende Wohnungen, die mit Lebensmitteldosen, Toilettenpapier, Medikamenten, Windeln oder Zahngold gefüllt waren, bis hin zu Kellerräumen, in denen Fahrräder, Kleidung und Schuhe lagerten. Aber es mussten eben nicht nur Versorgungsgüter in die Stadt hineingebracht werden, einiges musste man auch losbekommen. Neben dem Müll machte auch der Kot der 100.000 in West-Berlin lebenden Hunde der Stadt das Leben schwer. So wurde zum Beispiel eine Reiseerleichterung für West-Berliner Hundebesitzer vereinbart, damit die mit ihren Vierbeinern in die anliegenden Wälder der DDR reisen konnten. Sie galt allerdings erst kurz vor der Maueröffnung 1989. Davor blieben die pro Tag geschätzten 50.000 Kilogramm Hundeexkremente schlicht innerhalb der Stadt oft einfach auf der Straße liegen.
Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee. Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind und dann sind wir bald am Wannsee.
Und überhaupt? Was machen 2 Millionen Städter an einem schönen Sommertag, wenn man die Stadt nicht verlassen kann, weil sie von einer Mauer umgeben ist? Ins Freibad, wie die 2 Millionen anderen Sonnenhungrigen? Halb so schlimm, meint Matthias Lilienthal.
Es gibt den Wannsee, es gibt den Spandauer Forst, es gibt den Rudower Müllberg. Also dieses Umland war eigentlich in West-Berlin auch Bestandteil der Stadt. Und das Leben war ja irgendwie angenehm verlangsamt und in dieser Art von Idylle. Und das hat man innerhalb der Stadt alles total locker geregelt gekriegt.
Denn das Leben in West-Berlin war nicht nur beschwerlich. Seine einmalige Sonderstellung verschaffte den Einwohnern zum Teil auch ein recht behagliches Leben. So waren zum Beispiel die Mietpreise extrem niedrig.
Als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin mit 18, dann hatte ich in der Winscherstraße in Charlottenburg halt eine erste Wohnung, die kostete 125 Mark. Und mit dem Geld meiner Eltern und mit einem kleinen Nebenjob an der Uni hatte man dann plötzlich 1000 Öken auf der Kralle. Und das war in diesem alten West-Berlin total viel Knete. Und dann hatte man eine Chance, über Philosophie, über Gespräch, über Auseinandersetzung von Theater halt einfach sich so eine Art von bohemianhaften Lebensstil leisten zu können. Und eigentlich war die ganze Stadt West-Berlin ein einziger Bohem.
Diese überaus erschwinglichen Mietpreise hatten 2 Gründe. So Hanno Hochmut. Zum einen gab es eine große Zahl an leerstehenden Wohnungen, zum anderen kamen aus der Bundesrepublik finanzielle Zuschüsse.
Die Einwohnerzahl von West-Berlin ging eigentlich lange Zeit kontinuierlich zurück, startete so bei 2,2 Millionen, war dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bei nur noch 1,8 Millionen Einwohner angekommen. Aber es war eine beständige Sorge der West-Berliner Politiker, die Stadt vor dem sogenannten Ausbluten zu retten. Und auch die Bundesrepublik tat das ihre, um West-Berlin attraktiv zu machen für bundesdeutsche Zuzügler. Ein Mittel dafür war die sogenannte Zitterprämie. Also sprich, dass alle, die in Berlin einen Arbeitsvertrag hatten, dass sie noch einen steuerbefreiten Zuschlag von immerhin 8% bekamen, der im Volksmund Zitterprämie genannt wurde, weil man auf diese Art und Weise für das Zittern im Angesicht des sowjetischen und des ostdeutschen Feindes belohnt wurde, in West-Berlin auszuharren.
Doch nur wenige Bundesdeutsche, die wegen der Zitterprämie nach Berlin umzogen, hielten es lange aus. Insgesamt fehlte es der Stadt an arbeitstätiger Bevölkerung und somit auch an Steuereinnahmen. Denn auch das wohlhabende Bürgertum verließ kurz nach dem Krieg mit wenigen Ausnahmen die Stadt, die immer mehr verarmte.
Also mit den Gewerbeeinnahmen sah es überhaupt nicht gut aus, denn Berlin, das war ja vor 1945, die vielleicht am stärksten industrialisierte Großstadt Deutschlands und das änderte sich radikal. Also 1947 hatte Berlin nur noch 1/3 der industriellen Wirtschaftskraft, die es vor dem Zweiten Weltkrieg gehabt hatte. Das lag nicht nur an der Kriegszerstörung, sondern es lag dann in den Folgejahren auch im starken Maße daran, dass große Konzerne, auch große Banken, große Unternehmen, die Gewerbesteuer zahlen, West-Berlin verlassen haben aufgrund der Unsicherheit, aufgrund der Berlin-Blockade. Und so war es ökonomisch für West-Berlin überhaupt nicht einfach, auf die Beine zu kommen. Wenn wir in der Bundesrepublik schon das Wirtschaftswunder in den frühen 50er Jahren haben, dauert das in West-Berlin noch wesentlich länger, bis die Stadt auf die Beine kommt.
Damit der Senat von West-Berlin dennoch genug Geld besaß, um den Haushalt für die Unterhaltung von Straßen, Schulen, Polizei, Feuerwehr oder Krankenhäusern gewährleisten zu können, musste die Bundesrepublik tief in die Tasche greifen. Hanno Hochmut?
Da kam extrem viel rüber. Also in den 70er, 80er Jahren müssen wir davon ausgehen, dass die Hälfte des Haushaltes von West-Berlin aus der Bundesrepublik kam. Alleine wäre die Stadt ökonomisch überhaupt nicht lebensfähig gewesen.
Das machte West-Berlin allerdings nicht unbedingt beliebt in der Bundesrepublik. Während zur Zeit der Luftbrücke und des Mauerbaus die ganze Welt und besonders Westdeutschland noch stolz auf die ausharrenden Berliner blickte, So ärgerten sich bald schon immer mehr Bundesbürger, dass sie mit ihren Steuergeldern die Inselstadt finanzieren mussten. Im Juni 1963 jubelten auch noch viele Westdeutsche mit, als der amerikanische Präsident vor dem Schöneberger Rathaus verkündete:
Ich bin ein Berliner.
Doch spätestens als im Juni 1967 mit dem Besuch des Schah von Persien und dem Tod des demonstrierenden Studenten Benno Ohnesorg die Studentenunruhen in Berlin eskalierten, blickten viele bundesdeutsche Steuerzahler nur noch mit Argwohn auf die linke Zelle West-Berlin. Die West-Berliner hingegen brachte der westdeutsche Argwohn nicht um den Schlaf. Matthias Lilienthal?
Das war eben so Westdeutschland, die waren halt so ein bisschen anders. Man wusste, dass sie natürlich irgendwie die Hälfte der Stadt finanzieren. Und das Westdeutschland war einfach so ein anderes Lebensmodell, was man definitiv nicht wollte. Aber man wusste auch irgendwie, dass man am Tropf davon hängt.
Allerdings war ja West-Berlin kein eigener Staat, sondern doch auch ein Teil der Bundesrepublik, wenn auch mit einer Sonderstellung.
West-Berlin war schon durchaus mit der Bundesrepublik verbunden in mehrfacher Hinsicht. Staatsrechtlich verbunden, als das West-Berlin durchaus als Land der Bundesrepublik galt, dass auch das Grundgesetz in West-Berlin galt, aber auch mit großen Einschränkungen, nämlich dass zum Beispiel auch West-Berliner das Bundesverfassungsgericht nicht anrufen konnten. Aber es gab auch einzelne Gesetze, die sich komplett unterschieden. Wichtiges Gesetz, auch ein folgenreiches Gesetz, war das Entmilitarisierungsgesetz, das besagte, dass die wehrfähige Bevölkerung von Berlin, in dem Falle von West-Berlin, nicht eingezogen werden konnte in die Bundeswehr. Das hatte ja große Folgen dafür, ja, wie sich West-Berlin entwickelte, weil viele nach West-Berlin gegangen sind, um gerade der Bundeswehr in der Bundesrepublik zu entgehen.
West-Berlin wurde also allein durch seine Lage und durch die Gesetzgebung deutlich linker und alternativer als Westdeutschland. Das wirkte sich nicht nur auf das politische Leben aus, sondern auch auf die kulturelle Szene der Stadt, die in den 70er und 80er Jahren internationalen Ruf erlangte.
Das hatte unter anderem auch was mit der Kneipenszene von West-Berlin, von solchen Bezirken wie Kreuzberg und Schöneberg zu tun. Denn West-Berlin unterschied sich ja vom Rest der Bundesrepublik unter anderem auch darin, dass es seit 1949 keine Sperrstunde gab. Bekannt sind ja die langen Aufenthalte von Iggy Pop und David Bowie und vielen anderen, die genau deswegen nach West-Berlin gekommen sind.
Durchtanzen in der Diskothek Dschungel, wilde Partys im homosexuellen Club Anderes Ufer oder New Wave und Punkkonzerte im Kreuzberger Club SO36. Die Szene in den 70er und 80er Jahren war in West-Berlin so bunt und frei, dass sie oft mit den wilden 20er Jahren verglichen wird. Die Kehrseite dieses Bildes, das noch heute die Vorstellung von West-Berlin dominiert, zeigte der Film Christiane F. von 1981, zu dem David Bowie die Musik lieferte. Eine drogenabhängige Jugend, die sich rund um den Bahnhof Zoo mit Prostitution den nächsten Schuss verdient. Matthias Lilienthal jedoch hat die 80er Jahre anders erlebt. Für ihn und wohl auch die meisten anderen West-Berliner war die Stadt keine glitzernde Orgie, die kein Morgen kennt.
Es war eher die langen Haare, die dunklen, verrauchten Kneipen, der Bierdunst und dann das sich immer wieder streiten um Ideologien. Also es hatte überhaupt nichts von der internationalen Party, die jetzt durch die Jugendherberge Berlin tobt, sondern es hatte eher was mit so einem spätmarxistischen Reflex und Hausbesetzerbewegung und all diese Geschichten. Und es war eher ideologiegeschwängert und der Versuch, die Probleme der Welt schnell zu lösen.
Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus.
In West-Berlin und vor allen Dingen in solchen Bezirken wie Kreuzberg und Schöneberg konnte sich die Hausbesetzer-Szene vor allen Dingen deswegen so gut entwickeln, weil das Gebiete gewesen sind, die ökonomisch völlig uninteressant waren. Das waren so randständige Gebiete, gerade Kreuzberg von drei Seiten von der Mauer umgeben, wo sich eigentlich fast nichts entwickelte, wo die Straßen, die Häuser noch aussahen wie 1945. Sie sollten eigentlich abgerissen werden. Die Sanierung schleppte sich nur hin hin, weil es lange Zeit einfach auch günstiger war, die Sachen einfach so stehen zu lassen. Und diese sprichwörtlichen Freiräume, diese freistehenden Wohnungen, die besetzt wurden von vielen jungen Leuten, die boten erstmal überhaupt den Rahmen, den Setting, ja, dass durch eine solche Alternativkultur, aber auch ganz alternative Lebensformen in West-Berlin entwickeln konnten, die, und das ist das Interessante, dann auch im starken Maße auf die Bundesrepublik zurückwirkten.
Und wir schreien laut! Ihr kriegt uns hier nicht raus!
Doch im Grunde war ganz West-Berlin ein besetztes Haus. Und zwar besetzt nicht nur von der westdeutschen alternativen Szene, sondern eigentlich von jemand ganz anderem. Denn Herr im Haus war streng genommen gar nicht der Senat von Berlin. Hanno Hochmuth?
Die Oberhoheit über West-Berlin war im Prinzip geteilt. Es gab durchaus den regierenden Bürgermeister, der große exekutive Kompetenzen hatte, aber über ihm standen immer noch die drei Alliierten, die drei Westalliierten Stadtkommandanten.
Doch während in den Straßen Kreuzbergs, Schönebergs und Charlottenburgs sich die autonome Szene mit der Berliner Polizei erbitterte Straßenschlachten lieferte, hielten sich die Alliierten zurück. Und das, obwohl sie immer noch das uneingeschränkte Besatzungsrecht besaßen. Sie hätten jederzeit Zeitungen verbieten oder jeden Demonstranten auf der Straße ohne richterlichen Beschluss verhaften können. Ja, selbst die Todesstrafe hätten sie von heute auf morgen verhängen können. Doch aus internen Querelen hielten sie sich so weit wie möglich raus. Ihre Gegner waren keine Autonomen oder Hausbesetzer. Ihr Augenmerk ging immer Richtung Osten. Denn Berlin war der Brennpunkt und die unmittelbare Grenze zwischen den beiden konkurrierenden Gesellschaftssystemen, dem Kommunismus sowjetischer Prägung auf der einen Seite und dem Kapitalismus amerikanischer Prägung auf der anderen. So war bei jeder politischen Entscheidung in West-Berlin ein gutes internationales Taktieren nötig. Zugleich war Berlin auch die Bühne, auf der sich die beiden Systeme dem jeweils Andersdenkenden am besten präsentieren konnten.
Und die Systemkonkurrenz spielte sich ja auch ganz, ganz deutlich in West-Berlin ab oder zwischen Ost- und West-Berlin. Man muss nur an die Panzerkonfrontation vom Oktober 1961 denken, wo der Kalte Krieg fast heiß geworden wäre, wo sich 28 Stunden lang Panzer der sowjetischen Seite und amerikanische Panzer am Checkpoint Charlie gegenüberstanden. Also der Kalte Krieg ist dort militärisch, mit militärischer Präsenz zwar nicht ausgetragen worden, aber immer wieder spitzte er sich in Berlin zu. Aber der Kalte Krieg ist in Berlin auch in einem ganz starken Maße kulturell ausgetragen worden. Und dazu spielten die vielen Kulturangebote, die vielen Vergnügungsangebote, das Radio. Man darf RIAS nicht vergessen, man darf den AFN nicht vergessen. In West-Berlin spielte eine große Rolle, den Osten davon zu überzeugen, dass der Westen nicht nur wesentlich freier ist, sondern vor allen Dingen auch wesentlich attraktiver.
Doch diese Freiheit war immer auch von der DDR und der Sowjetunion abhängig, wie sich mehrfach gezeigt hatte. Ja, selbst wenn irgendwo auf der Welt die Konfrontation zwischen Ost und West zu heiß wurde, hatte die Sowjetregierung immer noch West-Berlin als Pfand in der Tasche, das sie ohne weiteres hätte schlucken können. Denn militärisch war West-Berlin nicht zu verteidigen. Auf der anderen Seite war die Sowjetunion gar nicht so froh über ihr Pfand West-Berlin, denn allzu nah war hier der Kapitalismus, der mit seinen verheißungsvollen Konsumtempeln am Charlottenburger Kudamm den Wohlstand nur allzu offensichtlich zur Schau trug.
West-Berlin war ein ständiger Dorn in den Augen der SED, ja, auch der sowjetischen Besatzungsmacht. Und zwar durch die gesamten 40 Jahre, die die Stadt geteilt war, von denen jetzt nur 28 Jahre die Mauer teilte. Das fing damit an, dass West-Berlin auch nachdem sich die beiden deutschen Staaten teilten und seit 1952 auch die innerdeutsche Grenze im Grunde dicht war, immer noch das Schlupfloch für viele, viele Ostdeutsche gewesen ist, die auf diese Art und Weise durch die offene Stadt Berlin in den Westen gelangen konnte. Wir wissen von ungefähr 1,35 Millionen Menschen, die die DDR über West-Berlin verlassen haben. Und selbst als die Mauer dicht war und dieses Schlupfloch geschlossen war, was übrigens ja auch der zentrale Grund dafür gewesen ist, dass die Mauer gebaut wurde. Also selbst nach 1961 blieb West-Berlin für die DDR ein großes Problem. Das hat zum Beispiel etwas mit dem Westfernsehempfang zu tun. Anfang der 60er Jahre setzte sich das Fernsehen als Massenmedium durch und fast die gesamte DDR konnte das Westfernsehen empfangen. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die DDR nur vom Ochsenkopf in Bayern oder von anderen Sendestationen in Niedersachsen bestrahlt worden wäre.
Nicht immer war der Jubel so spontan, als sich um Mitternacht die ungarischen Schlagbäume.
Im Jahr 1989 öffnete Ungarn seine Grenzen nach Österreich, was eine Ausreisewelle von DDR-Bürgern über Ungarn in den Westen nach sich zog. Das war der Anfang vom Ende der DDR. Doch erst der Mauerfall in Berlin am 9. November 1989 gilt als das Symbol der Wende. Denn die Trennung Berlins durch die Mauer war das Zeichen für den erbitterten Kampf zwischen den politischen Systemen in Ost und West. Doch nicht nur die DDR verschwand mit dem Fall der Mauer. Was noch mit ihr verschwand, ist eine Stadt, die einmalig in der Menschheitsgeschichte war. Heute ist West-Berlin nur noch ein Teil des großen Berlins, dessen Zentrum im Ostteil der Stadt liegt. Damit ist ein Biotop untergegangen, das ganz eigene politische, kulturelle und soziale Regeln besaß. Und auch wenn viele West-Berliner wie Matthias Lilienthal nicht in das alte West-Berlin zurück wollen, so geht ihnen doch etwas ab.
Wir haben das immer so ein bisschen die Hängerstadt genannt. Also es war die Stadt, in der man abgehangen hat und wo eigentlich die größte Produktivkraft Langeweile war. Und aus Langeweile hat man sich getroffen und aus Langeweile entstand dann extrem viel. Und das ist so ein Moment, was total verschwunden ist, was es einfach in Berlin, Leipzig, Dresden, Hamburg, München so einfach nicht mehr gibt. Also, sondern das ist jetzt alles in so ein Verwertungsprozess geworfen und diese Art, und wenn ich irgendwas zurückdestillieren wollte, dann wäre es vielleicht diese Langeweile.
Wir stehen nach Berlin.